Willkommen bei einer neuen Folge von Mörtel und Moneten. Geldwäscheprävention. Ein Thema, was auf den allerersten Blick relativ unsexy wirkt, ich bin ganz ehrlich. Aber es gibt zwei junge Menschen aus Berlin, die haben die Firma Rack Pit gegründet. Und diese beiden machen dieses Thema lebbar, anschaubar und vor allen Dingen bieten sie die perfekten Lösungen für alle, die im Finanz- oder Immobiliensektor unterwegs sind. Denn ihr müsst wissen, ihr seid selbst dafür verantwortlich, proaktiv euch damit auseinanderzusetzen, dass ihr die Geldwäscheprävention richtig einsetzt. Deshalb haben wir gedacht, das ist doch mal einen Podcast wert. Hör unbedingt in dieses spannende Thema rein, danach weißt du ganz genau, was du zu beachten hast, wenn es um deine Sicherheit und vor allen Dingen um deinen guten Namen in der Immobilien- oder Finanzbranche geht. Herzlich willkommen zu Mörtel und Moneten, deinem Immobilienpodcast für Immobilienexperten und die, die es werden wollen. Es ist jede Menge los am Immobilienmarkt. Wir schauen genauer hin und vor allen Dingen bewahren wir dich vor teuren Fehlern, denn wir schauen auch rein in das Immobilienrecht und teilen mit dir die Tops und Flops beim Kauf oder Verkauf der Immobilien. Legen wir direkt los. Viel Spaß bei dieser Folge. Heute im Studio sind neben meiner Wenigkeit und dem Markus Holacek ebenfalls die Gründer von der Firma Rack Pit. Das ist einmal der Jakob Wende und Luisa Lippold. Ansässig ist die Firma in Berlin und sie sind gerade der heiße Scheiß, wenn es um das Thema Geldwäscheprävention geht. Und da das ein sehr juristisches Thema ist, räume ich das Feld und überlasse die Bühne unseren Juristen. Viel Spaß!
Ja, beim gestrigen Abendessen, das ganz schön lange gedauert hat, ich glaube, wir waren erst um 2:30 im Bett, dafür hocken wir heute relativ fit hier, ne, muss ich sagen, wurde mir immer mehr bewusst, dass das auch für unsere Kanzlei, also Kanzlei am Hafen Carlo in Ludwigshafen, Werbeblock, auch echt ein brisantes und spannendes Thema ist, das man überhaupt nicht vernachlässigen darf. Deswegen bin ich froh, dass ihr beiden hier seid, aber könnt ihr euch vielleicht einfach nochmal vorstellen und kurz sagen, was ihr so macht?
Gerne, ja. Mein Name ist Jakob Wende. Neben mir sitzt Luisa Lippold. Wir haben uns seit langer Zeit jetzt schon eigentlich auf das Thema Geldwäsche-Compliance konzentriert. Ich habe Erfahrungen in großen Anwaltskanzleien gesammelt, in einer großen internationalen Bank, war bei Aufsichtsbehörden, habe meine Doktorarbeit über den Geldwäsche-Verdachtsfall in Banken geschrieben und dementsprechend mit vielen Leuten gesprochen, dann auch wirklich viel publiziert und habe einfach wahnsinnig viel Spaß mit einer Leidenschaft, dieses Thema, was wahnsinnig komplex, wahnsinnig schwierig ist, gezielt und ja effektiv anzugehen, aber eben auch aus unternehmerischer Perspektive bei diesem sehr komplizierten Gesetz auch eine Effizienz reinzubringen. Also auch wirklich zu schauen, wie kann man mit wenigen Ressourcen auch wirklich weit kommen. Dafür haben wir dann das Unternehmen Rack Pit gegründet. Rack Pit steht aus den Wörtern RackTech. RackTech ist eine neue Modeerscheinung, regulatorische Technologie als Abkürzung, und auf der anderen Seite ist unser Ziel, dass wir einfach den Nutzern eine Übersicht bieten können, deswegen Cockpit, also die beiden Wörter RackTech und Cockpit zusammen zu RackPit.
Also nochmal, nicht Brad Pitt, ja, sondern RackPit. Ne? Aber so, dadurch kann man sich hervorragend merken, das ist dann irgendwie, das ist ja, also ja. Man eingibt Brad Pitt und Wende, gut. Ihr seht euch ähnlich, aber man wird wahrscheinlich auf euer Unternehmen kommen. Genau. So, dann ist ja zu dir.
Ja, gerne. Wir sind ein Unternehmen für regulatorische Technologie, wie Jakob das gerade schon gesagt hat. Und wir haben aber eigentlich einen hybriden Ansatz. Das heißt, wir haben zum einen technische Lösungen, die in der Tat Prozesse, die in Unternehmen oder in Kanzleien etabliert werden müssen, effizienter gestalten, umsetzbar machen, in Teilen sogar erst. Und auf der anderen Seite haben wir eine Beratungskomponente, wenn man es eigentlich so sagen möchte. Das heißt, wir haben Experten bei uns im Unternehmen wie Jakob und auch noch andere, die sich dem Thema verschrieben haben. Und gerade weil es einfach wahnsinnig schwierig ist und es nicht so viele Leute gibt, glaube ich, die sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben, ist uns die Kombination einfach wahnsinnig wichtig, dass man da einen Ansprechpartner hat im Unternehmen oder als Kanzlei und gleichzeitig guckt, wie Jakob gesagt hat, dass man eben eine Effizienz in gewisse Prozesse am Ende bringt. Genau, und das ist unser Geheimnis, unser Geschäftsgeheimnis und es läuft ganz gut, glaube ich, genau eben mit der Kombination aus beidem.
Super, und ihr seid ja auch noch irgendwie halbwegs sympathisch, das ist toll.
Vielen Dank.
Ja, dann auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Luisa, lieber Jakob. Nachdem uns die Produktion eigentlich in einer relativ schnellen Aktion gemütlich hingesetzt hat, können wir jetzt anfangen. Geldwäsche. Also ich hätte ja gesagt, ihr macht in Geldwäsche, aber das klingt jetzt irgendwie schon so ein bisschen verrucht und verbrecherisch, aber ihr seid dafür da, die Leute, so wie ich das verstanden habe, zu sensibilisieren, was das Thema angeht und dann eben den Leuten auch weiterzuhelfen, dass sie die vielen gesetzlichen Vorgaben, die es gibt, dann auch erfüllen können. Ist das richtig? Jakob?
Also ich glaube, das ganze Thema Geldwäsche ist ein Wort alleine, was viele in den Mund nehmen. Was bekannt ist, aber was eben nicht so bekannt ist nach wie vor, ist, dass es einige gesetzliche Anforderungen gibt. Man kennt den Straftatbestand, also wenn jetzt wirklich das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist jemand strafbar nach Geldwäsche. Was gar nicht so bekannt ist, aber eigentlich vielen Unternehmen bekannt sein sollte, ist das sogenannte Geldwäschegesetz. Und danach sind viele Anforderungen zu erfüllen. Und wir haben uns darauf spezialisiert, diese gesetzlichen Anforderungen mit den Unternehmen gemeinsam zu erarbeiten, Umsetzungsmaßnahmen zu erfüllen und die dabei zu unterstützen, dass die Geldwäsche-Compliance, wie man das in der Fachsprache nennt, ordnungsgemäß umgesetzt werden kann.
Okay, kannst du den Zuhörern und Zuschauern da draußen mal für Nicht-Juristen vielleicht versuchen zu erklären, was Geldwäsche eigentlich ist?
Ja, gerne. Ja. Also wie gesagt, Geldwäsche ist, glaube ich, etwas, was zumindest jeder erstmal vom Wort her kennt. Selbst wenn ich Vorträge halte, ist es eins der ersten Fragen, die ich immer stelle. Was ist eigentlich Geldwäsche? Und was man dann oft gesagt bekommt, ist immer, naja, es handelt sich irgendwie um irgendwas Kriminelles und dieses wird dann umgewandelt und ist plötzlich, ja, weißes, gewaschenes Geld. Das heißt, die ursprüngliche kriminelle Handlung wird nicht mehr erkennbar. Und das Spannende ist dabei, dass man sich im Gedanken machen kann und muss, wann ist denn eigentlich etwas kriminell? Und was führt dazu, dass es eigentlich Geldwäsche ist? Und da wird es dann schon wieder sehr viel komplizierter, weil bis vor kurzem war es so, dass im Wesentlichen eigentlich Straftaten, die eine bestimmte Schwere hatten, wie Straftaten im Zusammenhang oft mit der organisierten Kriminalität oder schwere Steuerstraftaten, dass die dann auch dazu geführt haben, dass es sich dabei um kriminelle Handlungen für Geldwäsche handelt. Seit 2021 ist es allerdings so, dass der Straftatbestand der Geldwäsche deutlich erweitert wird. Inzwischen ist es so, dass jede strafbare Handlung potenziell auch eine Geldwäschehandlung nach sich ziehen kann. Das heißt also, auch wenn man den Lolli-Diebstahl im Supermarkt hat, könnte das potenziell, wenn man den auf der Straße weiterverkauft, eine mögliche Geldwäschehandlung sein.
Okay, das ist echt spannend. Also ich habe mich in Vorbereitung auf euren Besuch, habe ich mir mal so ein paar Berichte durchgelesen und da muss ich auch sagen, ich meine, jetzt bin ich Partner einer Immobilienkanzlei und sollte eigentlich, so wie ich das jetzt in den letzten Stunden und Tagen von euch gelernt habe, eigentlich dürfte ich so naiv an die Sache nicht mehr rangehen und das werde ich wohl in Zukunft auch nicht mehr können, dank eurer Information. Aber was mich überrascht hat, war dieser finanzielle Umfang der Geldwäsche. Also kannst du dazu was sagen? Wo bewegen wir uns denn da so geldwäschemäßig im Jahr in Deutschland?
Also es liegt ja in der Natur der Sache, dass es eigentlich nicht wirklich ermittelt werden kann, weil es ja eigentlich verdeckt wird. Das heißt also, man weiß nicht genau, wie viel Gelder wirklich gewaschene Gelder sind. Man geht allerdings nach unterschiedlichen Gutachten davon aus, dass es sich wohl schon um eine 100 Milliarden Euro im Jahr handeln kann, die potenziell gewaschene Gelder sind.
Wahnsinn. Wahnsinn. So, und jetzt, nachdem meine Naivität gestern spätestens nach 7 Flaschen Wein und Unterhaltung mit euch dann vorbei war, habe ich mir ja dann auch überlegt, wir müssten in der Kanzlei ja irgendwann mal was machen. Und jetzt seid ihr ja die Leute, die mir dabei helfen können. Und wie würdet ihr mir denn dabei helfen? Das würde ich dich mal fragen, Luisa. Du hast nämlich ein ganz laienhaften Programm entwickelt. Wie könntest du mir denn weiterhelfen dann in der Kanzlei?
Ja, tatsächlich ist die meistgestellte Frage eigentlich immer, wie wir es vorhin auch hatten, ich als Kanzlei, ich als Immobilienmakler, ich habe doch jetzt gar nichts mit Geldwäsche zu tun. Was bedeutet es denn? Warum muss ich denn jetzt da was machen? Und das ist genauso, wie es ist. Jakob hat gerade gesagt, Geldwäsche als Straftatbestand. Also dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann, wenn eigentlich schon eine strafbare Handlung stattgefunden hat. Und was wir machen, wir haben uns auf Geldwäscheprävention konzentriert. Das heißt, wir gucken, dass Kanzleien, dass Immobilienmakler Vorkehrungen treffen, damit Geldwäsche erst gar nicht stattfinden kann. Und dafür gibt es das Geldwäschegesetz. Und das sieht wahnsinnig viele und super komplexe, umfangreiche Maßnahmen vor. Angefangen damit, dass man seine Mandanten identifizieren muss, dass man ganz genau weiß, mit wem habe ich es eigentlich zu tun, um dann eben auch solche Straftaten oder potenzielle Straftaten eben frühzeitig erkennen zu können. Okay. Und wir haben uns darauf konzentriert, in der Tat, eben weil es ein riesen Verwaltungsaufwand ist, wie man sich vorstellen kann, wenn ich jeden meiner Mandanten irgendwie fragen muss, wer bist du denn eigentlich, und genau prüfen muss, was der macht und ob der vielleicht irgendwie ein Risiko hat für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. Da haben wir ein technisches Tool entwickelt, um eben diesen ganzen Prozess der Identifizierung eben zu erleichtern und überhaupt möglich zu machen.
Also das heißt, es reicht jetzt nicht, wenn der mir bekannte Clan-Chef vorbeikommt und sagt, ich heiße so und so und er gibt mir seine Visitenkarte. Das reicht jetzt für die Dokumentation wahrscheinlich nicht ganz aus, ne, was die Vorschriften angeht.
Nee, das reicht nicht ganz aus. Ja, die Vorschriften sind schon deutlich komplexer, muss viele Fragen dem Mandanten direkt stellen, die er beantworten muss, dann wird der Ausweis überprüft wirklich auf Echtheit und darüber, ist es jetzt wirklich die Person, mit der ich mich gerade unterhalte. Und das Ganze hat schon wirklich enorme Züge angenommen.
Okay, und was würde mich denn oder was kann mich denn erwarten, wenn ich jetzt dieser Dokumentationspflicht nicht nachkomme? Also wie gesagt, mir geht seit gestern Abend und da hat auch der Wein nicht dazu geführt, dass ich es vergessen habe, geht mir so ein bisschen der Arsch auf Grund, als man immer sagt, wenn ich das nicht dokumentiere, wie es vorgeschrieben ist, dann denke ich mal, will der Gesetzgeber da durchgreifen. Also was droht mir denn, wenn ich diese Dokumentation nicht erfasst habe?
Absolut, Jakob, vielleicht willst du dazu was sagen?
Also das Gesetz sieht relativ harte Strafen dafür vor. Insbesondere sind Bußgelder dann zu zahlen. Die Bußgelder können pro Einzelverstoß, also wenn ich jetzt einen Mandanten nicht richtig identifiziert habe, bis zu 150.000 Euro schon sein. Wenn dann ein systematisches Verhalten erkennbar ist, ein wiederholtes Verhalten, kann sich sogar bis zu 1 Million Euro handeln, die man zahlt. Das Empfindliche für die meisten Unternehmen ist aber gar nicht der Umstand, dass man hohe Bußgelder zahlen muss. Das ist das eine. Das viel Empfindlichere sind oft, dass inzwischen die Personen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche von den Aufsichtsbehörden entdeckt worden sind, auf einer Internetseite der Aufsichtsbehörden dargestellt werden. Sogenannte Prinzip Naming and Shaming. Und das kann natürlich noch viel weitere Folgen nach sich ziehen. Da geht es nicht nur um Reputationsschaden, sondern wenn dann eben eine Anwaltskanzlei mit dem Berufsträger auftritt und sagt, hier, du hast offensichtlich was mit Geldwäsche zu tun, ist sehr wahrscheinlich, dass nach kurzer Zeit sich die Bank bei dem Anwalt meldet und sagt, ja, wie ist es denn eigentlich mit dem Konto? Können wir davon ausgehen, dass nicht über die Gelder irgendwelche gewaschene Gelder laufen, und dann läuft natürlich der Anwalt Gefahr, dass man mit der Bank eventuell den Bankvertrag neu verhandelt, wenn er nicht sofort gekündigt wird. Bis dahin, dass man natürlich einen Reputationsschaden insgesamt nach sich zieht. Also das sind meistens sogar die viel empfindlichen Sachen. Soweit wir das beobachtet haben, war es bisher noch nicht so, dass die Aufsichtsbehörden bei Anwaltskanzleien das gemacht haben. Was dort oft erkennbar ist von den Kammern, ist, dass die lediglich den Verstoß nennen und die Höhe des Verstoßes. Da wird schon deutlich, dass die Bußgelder immer weiter nach oben gehen. Was man kennt, und das glaube ich, kennt man ja zumindest schon auch aus der Presse, große Banken werden ja regelmäßig genannt. Im sonstigen Nicht-Finanzsektor, also zum Beispiel im Immobiliensektor, kann es allerdings auch wirklich vorkommen, dass man die ein oder anderes Unternehmen und den Verantwortlichen dazu auch schon auf so einer Internetseite von den Aufsichtsbehörden sieht.
Okay, also es klingt ein bisschen schlimmer als eine schlechte Google-Rezension, ne, was dann da folgt, wenn man da dann mal dann aufgedeckt wird. Aber wie ist es denn mit dieser Dokumentationspflicht? Also trifft mich dann die Nachfrage und auch die Strafe erst dann, wenn irgendwo ein Geldwäschetatbestand dann auch nachgewiesen ist? Oder ist es jetzt so, dass selbst wenn jetzt, ich habe das Beispiel gemacht, selbst wenn die Oma jetzt kommt, ne, und irgendein, was weiß ich, ein Haus verkauft oder kaufen möchte, dass ich dann diese Dokumentation fertigen muss und irgendwann kommt, kommt sozusagen die Behörde und sagt, ja, hast du die eigentlich erfasst? Oder erst dann, wenn die Oma tatsächlich wegen Geldwäsche dran war?
Ja, das ist eine gute Frage und wahrscheinlich kann man gar nicht so einfach darauf antworten. Zunächst ist es so, dass das Geldwäschegesetz unterschiedliche Adressaten vorsieht. Man kennt den ganzen Finanzsektor, im Bankbereich wundert man sich nicht mehr, dass man plötzlich identifiziert wird, seinen Ausweis vorlegen muss, viele Fragen gestellt bekommt. Das ist typisch. Inzwischen ist es so, dass auch viele Notare diese Anforderungen durchaus erfüllen und entsprechend dann man plötzlich ganz viele Fragen beim Notar gestellt bekommt. Bei den Rechtsanwälten ist es so, dass die eingeschränkt verpflichtet sind, ihre Mandanten zu identifizieren. Sie müssen sogenannte Katalogtätigkeiten machen. Also insbesondere, wenn man im Bereich Immobilien berät, wenn man aber auch im gesellschaftsrechtlichen Bereich berät, wenn man im Transaktionsbereich, also sogenannte M&A-Transaktionen berät. Also alle solche Geschäfte führen dazu, dass man die Mandanten umfangreich identifizieren, überprüfen muss. Und da kann es dann sein, dass eben die Aufsichtsbehörden, kann man auch statistisch sehen, immer mehr Verfahren pro Jahr durchführen und fragen, wie ist es mit den Mandanten? Hast du die identifiziert? Bei wie vielen deiner Mandanten war das der Fall? Wie hast du die Identifizierung vorgenommen? Es wird eventuell dann auch wirklich erwartet, dass man diese ganzen Unterlagen herausgibt, wo ja deutlich wird, hat man es gemacht? Wann hat man es gemacht teilweise? Also da wird es dann durchaus schwierig, auch das Ganze im Nachhinein zu dokumentieren. Und einer der besonderen Aufgaben neben dieser Identifizierung ist, dass man auch weitere Vorkehrungsmaßnahmen schaffen muss. Man muss eine sogenannte Risikoanalyse erfüllen. Man muss seine Mitarbeiter schulen. Man muss sogenannte interne Sicherungsmaßnahmen erstellen. Also der Katalog von Tätigkeiten ist sehr umfassend. Dieses Gesetz ist sehr komplex und für die meisten Leute ein extrem großer Aufwand.
Und das bietet ihr auch an, dass ich jetzt sage, ich muss meine Mitarbeiter ja schulen. Macht ihr das? Weil ich könnte das ja genauso wenig, ne? Also ihr müsstet mich mitschulen, aber das macht ihr das auch dann?
Also wir haben uns eigentlich zum Ziel gesetzt, dass wir die ganze Geldwäsche-Gesetzsituation den Unternehmen unterstützen können. Das heißt also, wir versuchen wirklich in die Unternehmen reinzugehen und zu schauen, wo drückt der Schuh, wie ist das Risiko des Unternehmens und dann von dem Identifizierungsprozess durch die technischen Möglichkeiten, die wir haben, Überprüfungsmechanismen. Man muss sich immer vor Augen halten, wenn man jetzt eine Person überprüft, da sind Fragen zu stellen, wie ist man eine politisch exponierte Person? Sanktionsthemen werden immer relevanter. Das heißt, ist es eventuell eine sanktionierte Person, mit der ich gegebenenfalls zu tun habe? Bei juristischen Personen stellen sich dann ganz schnell Fragen, wie ist es mit Transparenzregisterauszügen in Bezug auf den wirtschaftlich Berechtigten und Ähnlichem? Also es ist sehr komplex, was dort alles stattfindet. Wir haben dafür technische Möglichkeiten, die wir entwickelt haben. Ein Tool, was man dort einfach nutzen kann. Was bedeutet das? Es ist für ein Unternehmen natürlich deutlich kostenreduzierender, anstatt wenn man dort Leute zu sitzen hat. Aber es ist eben auch sicher in den Fragen, die man dort stellt, in den Katalog der Daten, die man aufnehmen muss. Und hinten raus hat es natürlich einen riesen Vorteil, weil die Daten, die einmal aufgearbeitet werden müssen, müssen dann in Folgeprozesse, wie zum Beispiel in so einer Risikoanalyse, wieder verarbeitet werden. Und wir machen eben für diese ganze Geldwäsche-Welt, wenn man denn so möchte, versuchen wir eigentlich das ganze Problem den Leuten zu entlasten und können dort richtig einen Full-Service-Ansatz machen. Sind da auch sehr breit aufgestellt. Wir haben Kunden von Anwaltskanzleien über Immobilienmaklern, aber eben auch stark im Finanzsektor.
Also was ich interessant finde, ist, ich glaube, jeder, der uns zuhört und zuschaut, denkt erstmal, wo kann das denn das Problem sein, jemanden zu identifizieren, ja? Aber das ist halt dem geschuldet, dass man immer denkt, man hat mit einer natürlichen Person zu tun, die halt irgendwie ein Ausweisdokument oder sonst irgendwelche Nachweise hat. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, also profanes Beispiel, ja, im Grundbuch stehen mittlerweile ja nur noch zum Beispiel GbRs drin, ja, als Rechtsform. Aber wer dahinter steht in dieser Personengesellschaft, kriege ich da ja schon nicht mehr raus, ne? Und das ist jetzt wohl das profanste Beispiel. Aber wenn ich mir überlege, welche Gesellschaftsformen es mittlerweile gibt und welche Anteile an Gesellschaften, also da den sogenannten wirtschaftlich Berechtigten herauszufinden, ich glaube, das ist unheimlich schwer, ne?
Absolut, ja. Absolut. Also es stellt selbst große Anwaltskanzleien, gute Rechtsanwälte teilweise vor Herausforderungen, wirklich zu erkennen, wer ist eigentlich der wirtschaftlich Berechtigte. Das Transparenzregister, was es ja seit kurzem relativ für alle greifbar gibt, weil es dort Fristen gab, sich einzutragen mit dem wirtschaftlich Berechtigten, muss allerdings immer noch mal überprüft werden. Also bei jeder Situation, wo man mit Unternehmen in Kontakt tritt, muss überprüft werden. Bei den meisten Unternehmen handelt es sich dabei um jemanden, der im Transparenzregister steht, und sind die Daten, die da drin stehen, auch wirklich echt, und kann man darauf vertrauen, oder hat sich eventuell was geändert, oder hat jemand vielleicht eventuell eine falsche Eintragung vorgenommen oder vielleicht sogar gar keine Eintragung.
Ihr habt mir ja euer Tool vorgestellt, und ich denke, da werden wir auch in der Kanzlei kaum drum herum kommen. Ja? Und ich meine, du hast mir vorhin erzählt, wir haben übrigens vorhin ein leichtes Pfälzer Frühstück zu uns genommen. Wir hocken hier so ein bisschen präsig rum, weil jeder, glaube ich, 500 Gramm Leberwurst in sich hat. Aber das ist halt in der Pfalz so. Und übrigens, vielleicht kurz die Irritation auszuräumen, weil hier Wassergläser stehen, im Hintergrund so viel Wein. Die Produktion hat uns verboten, aus Jugendschutzgründen, ne, während der Aufnahme zu trinken. Deswegen müssen wir gucken, dass wir das ein bisschen durchjagen jetzt, damit wir uns wieder dem Schönen der Welt zuwenden können.
Das war Teil 1 des Interviews mit der Firma RegPit, die spezialisiert sind auf das Thema Geldwäscheprävention. Schalte auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein bei Mörtel und Moneten. Da geht es um Teil 2 des Interviews mit der Firma RegPit. Spannend und interessant für jeden, der im Immobilien- und Finanzbereich unterwegs ist und in Zukunft auch noch sichere Geschäfte machen möchte. Wir hoffen, die aktuelle Folge von Mörtel und Moneten hat dir gefallen. Wenn dir unsere Tipps weitergeholfen haben, dann empfehle uns gerne deinen Freunden und abonniere diesen Podcast. Es gibt immer dienstags frisch von uns auf die Ohren. Du hast spannende Fragen, die du uns stellen möchtest, oder du möchtest gern mal unser Interviewgast sein? Dann schreib uns einfach. Alle unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und wenn du es nicht bis nächsten Dienstag aushalten kannst, dann folge uns doch auch einfach auf Instagram. Mich findest du dort unter Tanja Schneider-Holacek und Markus unter der Immo-Anwalt. Jetzt wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche und wir hören uns nächsten Dienstag.